Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 2.
Also wir wollten eigentlich zum Drachenfestival.
Drachenboot rennen.
Ja. Und wir sitzen jetzt im Taxi. Wie man hört, regnet es in Strömen. Du sagst, für Taipei ist es ein ganz normaler Regen.
Ja.
In Deutschland wäre das schon so ein mittleres Unwetter.
Ja. Aber nicht selten um diese Jahreszeit in Taipei. Es ist schön, es ist warm. Die Stadt liegt in so einem Talkessel und dann ballen sich hier die Wolken und es gehen solche Regenschauer nieder, oft nur ganz kurze Zeit, meistens am Nachmittag. Aber im Moment sieht es ein bisschen so aus, als wollte sich das einregnen.
Ja.
Wir vermeiden den Stau auf der Hochstraße und unten haben wir zwar ein paar mehr rote Ampeln, aber Stop and Go hier auf der Hochstraße bringt es jetzt auch nicht.
Genau, wir haben eben keine Bushaltestelle gefunden. Ne? Wir haben uns so unter der Hochstraße, die zum Glück wasserdicht ist, untergestellt.
Und dann einen wagemutigen Taxifahrer gefunden, der bereit war, mitten auf der Straße anzuhalten. Und
weil wir keine Bushaltestelle gefunden hätten, wir hätten da stundenlang laufen können.
Die wäre wahrscheinlich, die Gegenhaltestelle, keine Ahnung, wo die sich versteckt, aber das ist halt so ein Außenbezirk unter den Hochstraßen, da gibt es kaum Geschäfte, da gibt es keinen Grund, eine Bushaltestelle einzurichten.
Ja.
Im Zentrum von Taipei, inmitten einer botanischen Parkanlage, steht das Memorial zur Erinnerung an den früheren Staatschef Chiang Kai-shek. Unter der Halle mit der übermannsgroßen Bronzestatue des Diktators, der hier als milde, lächelnder Landesvater dargestellt ist, befindet sich ein Museum, das seinen Lebensweg nachzeichnet. Früher ganz der Verklärung des Generalissimus gewidmet, ist es heute ein Ort, der verstehen lässt, welch weiten Weg Taiwan seit dem Ende der Militärdiktatur 1987 zurückgelegt hat. Neben Fotos und Vitrinen mit den persönlichen Besitztümern Chiang Kai-sheks gibt es auch eine Ausstellung, die an die Opfer der Diktatur erinnert.
Und hier ist ein sehr interessantes Foto aus dem Jahr 1943, die Konferenz von Kairo, ganz wichtiges Datum. Bis heute, bis für den chinesisch-taiwanischen Konflikt. In Kairo haben sich Churchill und Roosevelt und Präsident Chiang Kai-shek getroffen und haben die sogenannte Kairoer Erklärung herausgegeben. Auf Druck der USA, auf Drängen von Roosevelt persönlich, wurde darin festgelegt, dass alle Gebiete, die Japan der Republik China geraubt hat, nach dem Krieg und nach der japanischen Kapitulation an die Republik zurückgegeben werden müssen. Und eindeutig und explizit wurde damals auch Taiwan als ein solches Territorium benannt, obwohl das sehr umstritten ist, denn es wurde dem chinesischen Kaiserreich, die Republik gab es ja damals noch nicht, keineswegs geraubt, sondern nach dem chinesisch-japanischen Krieg 1894-95 gab es einen Friedensvertrag und darin stand, dass Japan die Herrschaft über Taiwan übernimmt, dass das sozusagen als Kriegsbeute an den Kriegssieger Japan geht, also von einem widerrechtlichen Raub kann man eigentlich nicht sprechen. Das Regime in Peking beruft sich bis heute auf diese Kairoer Erklärung und sagt, dass damals festgelegt wurde, Taiwan gehört zu China und muss deshalb auch heute zur Volksrepublik China als der Nachfolgerin der Republik gehören. Auch das ist umstritten, denn die Kairoer Erklärung ist genau das, eine Erklärung, im Grunde eine Pressemitteilung. Ob die den Status eines international gültigen Vertrags hat, ist keineswegs sicher. Dieser Schnappschuss zeigt Madame Chiang, die Frau von Chiang Kai-shek, im Gespräch mit Churchill, der die beiden verachtet hat. Und er zeigt Roosevelt und Chiang Kai-shek angeblich auch im Gespräch, aber weder hat Roosevelt Chinesisch verstanden, noch konnte Chiang Kai-shek ein Wort Englisch. Also die konnten nicht miteinander sprechen. Das ist einfach nur eine Inszenierung für die Presse.
Vor unserem Gang durch das Memorial Museum sind wir mit der U-Bahn nach Süden in den Stadtteil Xinjiang gefahren. Umgeben von grünen, üppig bewachsenen Bergen gehört Xinjiang offiziell nicht zur Stadt Taipeh, sondern zum umliegenden Ballungsraum New Taipei City. Hier wohnt der frühere Generalstabschef der taiwanischen Streitkräfte, Admiral Li Shimin. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst hatte er 2022 sein Buch Taiwans Siegeschance veröffentlicht und damit eine breite Diskussion über Taiwans Verteidigungsfähigkeit angestoßen. Seine 68 Jahre sieht man dem Admiral nicht an. Er ist sportlich, drahtig und spricht mit jener natürlichen Autorität, die man vom ehemals ranghöchsten Militär seines Landes erwartet.
Wir können keine glaubwürdige Abschreckung aufbauen, wenn wir uns auf die klassische symmetrische Kriegsführung konzentrieren. Chinas Fähigkeiten und Ressourcen sind viel größer als unsere. Also ist eine asymmetrische Art und Weise unsere einzige Chance. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich das für den einzigen gangbaren Weg halte. Von 2017 bis 2019 war ich Chef des Generalstabs, also der ranghöchste militärische Offizier in Taiwan. Der Generalstabschef ist in Kriegszeiten der Befehlshaber aller Teilstreitkräfte. Wenn es zu einem Krieg kommt, trifft er alle Entscheidungen, nicht der Verteidigungsminister. In den 2 Jahren als Chef des Generalstabs habe ich an der Umsetzung eines neuen globalen Verteidigungskonzepts, ich nenne es Overall Defense Concept, gearbeitet und dabei gemerkt, welche Widerstände es in der Gesellschaft und in der politischen Sphäre gibt. Als ich dann aus der Armee ausschied, entschied ich mich, ein Buch zu schreiben, damit alle Bürgerinnen und Bürger das Konzept diskutieren können. Die öffentliche Diskussion kann dann vielleicht die Regierung und unser Militär beeinflussen und zu den richtigen Entscheidungen führen. Denn darum geht es. Wir müssen die chinesische Seite davon überzeugen, dass sie große Verluste erleiden wird, wenn sie uns angreift, und dass sie trotz ihrer militärischen Übermacht am Ende keinen Erfolg damit haben wird, Taiwan dauerhaft zu unterwerfen.
Asymmetrische Kriegsführung bedeutet, weniger auf klassische große Waffensysteme wie Kampfflugzeuge, Panzer und Kriegsschiffe zu setzen und stattdessen auf kleine, mobile, oft sogar tragbare und handgehaltene Waffen. Aber nicht nur die Gefahr einer Invasion, sondern auch sogenannte Grauzonenaktivitäten des chinesischen Militärs bereiten dem Admiral Sorgen. So musste Taiwan im Jahr 2020 etwa 900 Millionen US-Dollar ausgeben, um mit eigenen Flugzeugen die chinesischen Kampfjets abzuwehren, die inzwischen fast täglich in Taiwans Luftraumüberwachungszone eindringen. Solche Manöver sind zwar keine direkten kriegerischen Akte, schwächen aber die Kampfbereitschaft der taiwanischen Armee. Und noch mehr.
Die Grauzonenaktivitäten des chinesischen Militärs untergraben die Moral der taiwanischen Bevölkerung. Und es ist sehr schwierig, von unserer Regierung zu verlangen, darauf nicht zu reagieren. Wir würden jedoch die gleiche Anzahl an konventionellen Truppen brauchen, um den feindlichen Truppen entgegenzutreten. Und die haben wir nicht. Deshalb habe ich in meinem Verteidigungskonzept, ODC, die Grundsätze für den Aufbau unserer konventionellen Streitkräfte dargelegt, von denen der erste lautet, dass sie zahlenmäßig klein, qualitativ hochwertig und effektiv sein sollen. Sollte es zu einer chinesischen Invasion kommen, ist es sowieso wahrscheinlich, dass unsere Flugzeuge gar nicht starten können, weil der Flugplatz oder das Radar beschädigt sind. Also muss man sich auf asymmetrische Kriegsführung verlassen. Im Moment stehen wir vor einer schwierigeren Herausforderung, weil die chinesischen Grauzonenaktivitäten ständig zunehmen. Ihre Flugzeuge kommen immer öfter. Sie kommen jeden Tag. Und wir müssen versuchen, dem 1:1 zu begegnen. Die Chinesen müssen nur einen kleinen Teil ihrer Streitkräfte einsetzen, um zu uns zu kommen. Für die ist das ein tolles Training. Aber wir müssen jedes Mal rausgehen und ihnen entgegentreten. Dafür opfern wir Trainingszeit und die Ruhezeit der Piloten. Und vor allem erhöhen wir die Probleme mit der Wartung der Flugzeuge. Das ist inzwischen eine echte Bedrohung für die Sicherheit unserer Piloten. Also sollten wir auch hier asymmetrisch denken. Wenn wir zum Beispiel einige unbemannte Systeme mit besserer Leistung entwickeln könnten, wenn wir unbemannte Systeme einsetzen könnten, um die Bedrohung durch die feindlichen Flugzeuge zu überwachen, wäre das nicht besser für uns?
Der Ursprung des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts zwischen der Volksrepublik China und Taiwan ist in den 1940er Jahren zu suchen. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs brachen aufs Neue Kämpfe zwischen Chinas Kommunisten und den Nationalisten aus. Letztere verloren immer mehr an Boden und irgendwann blieb für ihren Anführer Chiang Kai-shek nur noch die Flucht auf die andere Seite der Taiwanstraße.
Die wirklichen Gründe waren, dass er den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong verloren hat. Und die haben ihn sozusagen vom Festland vertrieben. Und Taiwan war ja die letzte Bastion, der letzte Rückzugsort, in den er sein Regime gerettet hat. 1,5 Millionen bis 2 Millionen Menschen sind in dieser Zeit zwischen 1945 und 1949 nach Taiwan geflüchtet und haben hier ihr Regime im Exil sozusagen aufgebaut. Immer mit dem Ziel, das war damals sozusagen an jeder Hauswand plakatiert, die baldige Rückeroberung des Festlands, Fangkong Dalu. Das war jahrzehntelang der große Slogan. Also es wurde dem Volk verkauft als taktischer Rückzug, um Kräfte zu sammeln, um sich zu wappnen für die große Gegenoffensive. Und dann wollte man den Kommunisten das Festland wieder entreißen.
Von der Eroberung des Festlands träumt heute niemand mehr. Aber für Taiwan gilt es, dem Narrativ der kommunistischen Partei entgegenzutreten, die unbeirrbar behauptet, die Insel sei ein integraler Bestandteil der Volksrepublik. Beim Weg durch die Dauerausstellung im Chiang Kai-shek Memorial erzählt mir Stefan von seinem jüngsten Besuch auf der zu Taiwan gehörenden Insel Jinmen, die in der Reichweite chinesischer Artillerie liegt. In den 1950er bis 70er Jahren war das die eigentliche Front im bis heute nicht offiziell beendeten Bürgerkrieg.
Nee, es gab Scharmützel, so Nachgefechte des Kalten Kriegs. Es gibt da die beiden Inseln Jinmen und Mazu und die sind sehr nah am chinesischen Festland dran. Also Jinmen liegt gerade mal 6 Kilometer vor der chinesischen Küste. Bei Mazu sind es ein paar Kilometer mehr. Aber von Taiwan sind sie über 180 Kilometer entfernt. Und die wurden in den 50er Jahren erstens militärisch extrem hochgerüstet. Auf Jinmen waren teilweise 100.000 Soldaten stationiert auf einer sehr kleinen Insel. Und da gab es immer wieder Gefechte. Also die Volksbefreiungsarmee hat versucht, die zu erobern. Es gab schwere Bombardements von Jinmen 20 Jahre lang. Bis in die späten 70er Jahre hinein haben die sich dort gegenseitig bekämpft, bombardiert. Die Amerikaner haben zwischenzeitlich erwogen, das mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen zu entscheiden. Aber zum Glück Präsident Eisenhower hat das unterbunden. Das war sozusagen der Stillstand Taiwans im Kalten Krieg, der hier eben nicht so richtig ein kalter Krieg war, sondern...
Ich wollte gerade sagen, das war dann ja eigentlich ein heißer Krieg.
Genau, nicht hier auf der taiwanischen Hauptinsel, wohl aber auf den vorgelagerten Inseln Jinmen und Mazu. Das war Kriegsgebiet und dort wurde das Kriegsrecht auch erst 1992 aufgehoben, also nochmal 5 Jahre später als hier in Taiwan.
Dank amerikanischer Finanzhilfen war das taiwanische Militär dem chinesischen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich überlegen. Inzwischen jedoch ist der Verteidigungshaushalt der Volksrepublik etwa 22 Mal so groß wie der taiwanische. Tendenz steigend. Um sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen, braucht es daher einen tiefgreifenden Mentalitätswechsel in Taiwan-Streitkräften, sagt Admiral Li Ximen.
Das größte Problem, dem wir in der Armee gegenüberstehen, sind die eingefahrenen Denkwege. Wenn man sich in so einer bedrängten Situation befindet wie wir, muss man eine Kehrtwende vollziehen und sich von bestimmten liebgewonnenen Überzeugungen verabschieden. Aber Sie können sich vorstellen, dass das äußerst schwierig ist. Ich bin Admiral der Marine und wurde von meinen Vorgängern oft dafür kritisiert, dass ich die Marine immer kleiner gemacht habe. Das Gleiche gilt für die Armee und die Luftwaffe. Bloß, wenn ein Land in seinem Überleben bedroht ist, kann das Militär doch nicht an Bestandssicherung denken und nur danach fragen, wie viele Schiffe und Flugzeuge es hat. Das traditionelle Denken im Militär, das nur darauf aus ist, das Land möglichst glanzvoll zu repräsentieren, muss sich verändern. Jeder Pilot möchte eine F-35 fliegen. Jede Marine will die neuesten Zerstörer haben. Jede Armee möchte M1, M2 Panzer fahren. Immer das Beste, was auf dem Markt ist, um das eigene Prestige zu erhöhen. Wenn Sie heute einem gut ausgebildeten Piloten gegenüberstehen, ist er sehr stolz darauf, sein Land mit einer F-16 zu verteidigen. Wenn Sie ihm sagen, dass unsere Flugzeuge und Flughäfen zu verwundbar sind, dass wir die Zahl der Jets reduzieren und dafür mehr Luftabwehrsysteme mit hoher Überlebensfähigkeit bauen sollten, dann kann er das rational zwar einsehen, aber emotional wird er es nicht akzeptieren. Sie greifen sein Selbstwertgefühl an. Dasselbe gilt für das Heer. Wenn man ihnen sagt, sie sollen keine M1, M2 Panzer kaufen, weil die in einem Terrain wie in Taiwan sowieso nutzlos sind, dann greifen sie ihre Überzeugung an, dass solche Waffensysteme eine Armee geradezu ausmachen. Unsere erfahrenen Generäle sagen dann, ist eine Armee ohne Panzer noch eine Armee?
Die offizielle Bezeichnung für Taiwan lautet auch heute noch Republik China. Ein eigenständiges Land, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ganz China repräsentierte und von Staatschefs verschiedener westlicher Länder besucht wurde. Im Memorial schauen wir uns die Schwarz-Weiß-Fotos aus einer Zeit an, in der Taiwan noch ein vollwertiges Mitglied der Weltgemeinschaft war.
Das ist hier in Taiwan. Das ist der Besuch von Präsident Eisenhower. Man darf nicht vergessen, bis 1979 gab es diplomatische Beziehungen der USA mit der Republik China hier auf Taiwan, nicht mit der Volksrepublik. Und auch andere westliche Nationen haben erst spät die Beziehung zu Taiwan abgebrochen, um sie mit Peking aufzunehmen. Frankreich noch etwas früher, die Briten noch früher. Aber die Republik China bis 1971 war ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Also heute sprechen wir davon, dass es diplomatisch total isoliert ist und immer weniger diplomatische Verbündete hat. Aber in den 60er Jahren war die Republik China zumindest formal nach ihrem Standing eine Großmacht, ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat und deshalb eben auch heute undenkbar ein Besuch des amerikanischen Präsidenten.
War das eigentlich unabdingbar, dass diese Entweder-Oder-Entscheidung, also entweder Volksrepublik oder Republik China, hätte es da andere Wege geben können? War die KMT vielleicht auch zu ausschließlich bedacht, den alleinigen Anspruch zu haben und dann lieber rausgeschmissen zu werden aus der UN?
Ja, da streiten Historikerinnen und Historiker noch ein bisschen darüber, welche Möglichkeiten es gegeben hätte. Tatsache ist, sowohl die Volksrepublik China als auch die Republik haben damals das Ein-China-Prinzip vertreten. Sie haben gesagt, Taiwan und China gehören zusammen. Es gibt nur ein China, es gibt auch folglich nur eine politische Vertretung Chinas. Sie waren sich dann uneins darüber, wer die ist. Jede Seite hat das für sich in Anspruch genommen. Und dieses Ein-China-Prinzip wird von der Regierung in Peking natürlich bis heute vertreten. Chiang Kai-shek, 1971 hätte es vielleicht die Möglichkeit gegeben, China dazu zu zwingen, eine Zwei-Staaten-Lösung anzuerkennen. Die waren schon sehr erpicht darauf, diese internationale Repräsentanz in den Vereinten Nationen zu haben. Wenn sich die USA damals stärker dafür engagiert hätten, wäre es vielleicht möglich gewesen. Das ist ein bisschen spekulativ. Man hätte Druckmittel gehabt gegenüber beiden Seiten, um das durchzusetzen. Aber die USA unter Nixon waren eben gerade dabei, sich umzuorientieren und die Anbahnung diplomatischer Beziehungen mit der Volksrepublik einzuleiten. Dann hat man den Verbündeten Taiwan ziemlich schnöde fallen gelassen.
Wie wohl die meisten Taiwaner ist doch Admiral Lee Ching-min von der Hoffnung beseelt, dass sich ein militärischer Konflikt in der Taiwanstraße, der schnell zu einer Konfrontation der Großmächte USA und China führen könnte, noch vermeiden lässt. Auch wenn sich die Situation immer mehr zuspitzt.
Viele US-Generäle sind der Meinung, dass es für Taiwan ab 2027 immer gefährlicher werden wird, weil China dann allmählich in die Lage kommt, die Insel militärisch zu erobern. Und je weiter sich die taiwanische Gesellschaft vom kommunistischen System auf dem Festland entfernt, desto größer wird wahrscheinlich der Wille der Führung in Peking, loszuschlagen. Weil man sich eben große Siegeschancen ausrechnet. Wir hingegen müssen uns fragen, wie es mit unserer spezifischen Widerstandsfähigkeit gegenüber China aussieht. Einstweilen setzen wir auf eine Politik des nicht heute. Die chinesische Führung soll jeden Tag das Gefühl haben, dass ihr Land heute noch nicht so weit ist, Taiwan angreifen und besiegen zu können. Wir versuchen also, Zeit zu kaufen. Was heißt das für Taiwans Zukunft? Nun, dass es immer noch Möglichkeiten gibt. Wer schon immer in Taiwan einmarschieren wollte, ist die Kommunistische Partei Chinas, nicht die Masse des chinesischen Volkes. Die Kommunistische Partei Chinas hat große Angst vor dem eigenen Volk. Sie hat Angst vor Kundgebungen, Protesten und so weiter. Indem wir Zeit kaufen, hoffen wir, dass sich mit der Zeit die innere Struktur Chinas ändern wird. Sollte China eines Tages ein demokratisches Land werden, wäre die Gefahr eines Krieges geringer oder würde sogar verschwinden. Dann könnten wir natürlich auch wieder über die Frage der Vereinigung sprechen. Aber es wird keine Vereinigung mit Gewalt sein. Wir wollen China also davon abhalten, die Entscheidung zu treffen, in Taiwan einzumarschieren. Das ist es, was wir erreichen müssen. Dafür müssen wir einerseits unsere eigenen Fähigkeiten verbessern und andererseits sollten wir mit dem chinesischen Volk freundschaftlich umgehen und uns nicht jeden Tag gegenseitig anschreien. Auf keinen Fall dürfen wir es dazu kommen lassen, dass 1,4 Milliarden Chinesen den kollektiven Willen entwickeln, China und Taiwan mit Gewalt zu vereinigen. Die 90 Millionen Parteimitglieder werden das vielleicht wollen, aber die Mehrheit der Bevölkerung soll denken, Taiwan ist doch ein toller Ort. Warum sollten wir mit den Menschen dort Krieg führen? Das ist es, was wir mit aller Kraft versuchen müssen zu erreichen.
Seit 1992 gab es in der damaligen britischen Kronkolonie Hongkong eine Reihe von geheimen Treffen zwischen den Vertretern der auf Taiwan regierenden KMT und der Kommunistischen Partei Chinas. Angezogen von billigen Löhnen begannen damals einige taiwanische Geschäftsleute in der Volksrepublik zu investieren. Aber da beide Seiten keinerlei offizielle Kontakte pflegten, operierten die Geschäftsleute in einem Umfeld ohne rechtlichen Rahmen, einem Niemandsland. Die Republik China und die Volksrepublik wollten zwar miteinander Handel treiben, aber wie sollte das gehen, wenn sie nicht einmal die Existenz des jeweils anderen Staates anerkannten? So kam es zum sogenannten Konsens von 1992, der aus den geheimen Treffen hervorging. In seiner bekanntesten Formulierung lautet er, es gibt nur ein China, aber beide Seiten verstehen unter einem China etwas anderes. Bezeichnenderweise haben beide Seiten diese Formel nie offiziell anerkannt, weshalb Einigkeit im Grunde nur darüber besteht, dass man sich nicht einig ist.
Ich würde sagen, es gab einen Modus vivendi, ich würde nicht sagen, es gab einen Kompromiss, aber dieser angebliche Kompromiss, das muss man eben auch sagen, hat jahrzehntelang den Frieden in der Taiwanstraße gewahrt und hat es ermöglicht, dass beide Seiten gesichtswahrend sich einander angenähert haben, Geschäfte gemacht haben, pragmatische Politik betreiben konnten. Und deshalb gibt es eben in Taiwan nicht wenige, die, so wie Ex-Generalstabschef Li, sagen, zu so etwas müssen wir zurückkommen. Ein scheinbarer Konsens, eine scheinbare Einverständniserklärung, die jeder Seite erlaubt, flexibel die eigenen Interessen zu vertreten, ohne die der anderen Seite total zu missachten.
Also das wäre eine realpolitische Haltung, die er da eingenommen hat.
Kann man so sagen, ja. Nicht die ideologischen Fragen sozusagen in die Mitte stellen. Ist Taiwan unabhängig? Ist es nicht unabhängig? Wie sieht es mit dem chinesischen Herrschaftsanspruch über Taiwan aus? Denn da sind die Positionen schlicht und ergreifend unvereinbar. Da kann es nie eine Einigung geben. Und deshalb gibt es im Moment eben auch keinerlei Gespräche und kaum politische Kontakte. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Auf der anderen Seite gibt es auch viele hier in Taiwan, die sagen, wir sind der bedrohte Teil. Es wäre sozusagen an der Volksrepublik, hier ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und diesen absoluten Herrschaftsanspruch über die Insel aufzugeben. Und dann könnten wir auch wieder miteinander pragmatisch umgehen. Im Moment sind die Chancen, dass es dazu kommt, sehr, sehr gering.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 2.